ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
Hier steht man im Prinzip als Förster und muss sich fragen, was wird hier rausmalen?
Wir mussten alle Fichtenbäume aus dem Wald entfernen, damit der Borkenkäfer nicht noch weiter Schaden anrichten kann.
Der Baum ist nicht einfach Objekt, der steht da nicht einfach nur rum.
Im Optimalfall mit der grünen Seite nach oben.
Oh, wie mich freut Waldeinsamkeit.
Die Entdeckung des Waldes als eines Ortes, der nicht nur nützlich und lehrreich ist.
Mit der Romantik wird der Wald wunderbar.
Ich habe einen Baum umarmt.
Diese Buche hatte extremen Sonnenbrand.
Und diese Nachkommen sind viel besser angepasst an diese trockenen Bedingungen.
Und das sieht die Jugend und das wird sie definitiv wahrnehmen.
Ein Drittel unseres Landes ist mit Wald bedeckt. Wir fühlen uns wohl unter Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen und sehen oft nicht, wie schlecht es den Bäumen geht. Trockenheit und dadurch bedingter Schädlingsbefall setzt den Bäumen zu. Ihre einst so stolzen Kronen werden lichter. Doch seit wann leidet der Wald eigentlich? War er vor 200 Jahren, als ihn die Romantiker besangen, noch kerngesund? Und was müssen wir tun, um weiterhin in seinem sauerstoffreichen Schatten leben zu können? Darüber sprechen wir gleich. Sie können uns aber jederzeit auch in der ARD-Audiothek hören. Geliebt und ausgenutzt, der Wald und wir. So haben wir den Tag heute überschrieben, denn der Wald ist für viele ein Sehnsuchtsort. Man sehnt sich nach Ruhe, obwohl es dort nur ganz selten wirklich still ist. Man entspannt in der Natur, kümmert sich aber wenig um ihren Schutz. Mein Kollege Stefan Bücheler jedenfalls genießt seinen Wald und tut auch etwas dafür. Und sei es nur, einen kleinen Radiobeitrag zu verfassen.
Ich muss noch mal raus, weg vom Bildschirm und Schreibtisch, raus, in den Wald. Ich will die andere Luft, das andere Licht, den anderen Sound, ja. Okay, ich bin spät dran, aber eine Runde geht noch, bevor es dunkel wird. Eine Runde mit Abendkonzert der Waldvögel, eine Lieblingsrunde. Ja, ich habe Lieblingsrunden bei mir im Wald, Lieblingsstrecken und Wanderungen schon oft gelaufen und nie leid geworden. Und es gibt Wohlfühlorte, an denen ich das Gefühl habe, genau am richtigen Fleck zu sein. Freundlich empfangen von den Waldgeistern, sowas in der Art. Heute Abend also eine kurze Runde. Erstmal vorbei an den Brombeerbüschen, die gerade mal die ersten Blättchen ausstrecken, die mich aber sehr genau daran erinnern, wie wir hier im letzten Sommer so viele süße Beeren gepflückt haben, dass wir Marmelade kochen konnten. Es geht weiter. Leicht bergauf, rechts die Fläche, auf der eine Fichtenplantage den heißen Sommern und den Borkenkäfern zum Opfer gefallen ist. Hier sind wieder Nadelbäume angepflanzt, ein paar helle Birken haben sich dazwischen gemogelt, etwas Neues wächst. Sorgfältig geplant mit der Hoffnung, dass dieser Wald Hitze und Dürre überleben kann. Jetzt gerade ist mit dem Wasser kein Problem, der Boden ist feucht vom letzten Regen. Und das sorgt für den erdigen Waldduft, die Aromen des Waldes, die je nach Jahreszeit variieren. Ein paar Kurven weiter, immer weiter weg von der Landstraße bin ich so richtig drin im Wald. Und jetzt kommt ein Stück mit alten, großen Buchen. Ich bleib stehen. Klein bin ich unter den großen Bäumen. Alt sind sie, bestimmt 100 Jahre, auf jeden Fall älter als ich. Ihre Stämme sind dick, die haben einen Umfang von vielleicht 3 Metern. Ich kann sie jedenfalls nicht umfassen. Ich habe einen Baum umarmt. Oder war das jetzt schon Waldbaden? Es ist auf jeden Fall wohltuend, weil es hier ruhig ist, weil es mich beruhigt. Ich mag es, auf die Geräusche im Wald zu hören, beobachten, was sich bewegt oder wie ein Strahl der Abendsonne über den Boden wandert. Ich mag es, wie meine Zeit hier einfach langsamer vergeht und wie meine Gedanken einfach fließen. Und die Erinnerungen, die hier kommen, sind meistens gute. Okay, jetzt wird's langsam dunkel und ich muss mal wieder raus aus dem Wald. Ich überlasse ihn seinen Bewohnern, den Rehen, den Schweinen oder dem Fuchs. Und der mag den Wald sicher auch sehr und findet ihn garantiert noch viel schöner, wenn ich hier nicht rumlaufe. Also dann.
Der stille Wanderer in der Waldeinsamkeit, das war mein Kollege Stefan Büchler. Telefonisch bin ich nun mit Dr. Tina Baumann verbunden. Sie ist Stadtförsterin in Frankfurt und kümmert sich darum, dass es dem größten zusammenhängenden Stadtwald in Deutschland gut geht. Guten Tag, Frau Baumann.
Guten Tag.
Ist das tatsächlich so? Haben wir den größten zusammenhängenden Stadtwald hier in Frankfurt? Hannover rühmt sich ja seiner Eilenriede als größten Innenstadtwald. Essen nennt sich die grünste Großstadt Deutschlands. Was helfen solche Superlative?
Also es ist zumindest, wenn das Wort zusammenhängend drin ist, ist es bestimmt richtig. Es gibt noch Wälder, die sind ein bisschen größer, die im kommunalen Eigentum sind, aber der Stadtwald mit seinen 6000 Hektar ist auf jeden Fall einer der größten Stadtwäldern und das ist was Besonderes, weil er wirklich zusammenhängend ganz direkt arrondiert an die Stadt ist und somit ein ganz tolles Naherholungsgebiet für die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger darstellt.
Aber letztendlich kann man sich ja für das nichts kaufen. Man muss schon was dafür tun. Und Größe ist auch großer Aufwand.
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine große Verantwortung. Gerade zu Zeiten jetzt hier mit dem Klimawandel müssen wir alle, und damit meine ich nicht nur die Forstleute, die für den Wald zuständig sind, sondern auch diejenigen, alle, die den Wald nutzen, auf den Wald aufpassen und Rücksicht nehmen und das Ökosystem letztendlich schützen.
Wie bedroht ist denn der Wald tatsächlich und vor allen Dingen warum? Am Wasser kann es ja momentan nicht mehr liegen.
Nein, am Wasser liegt es jetzt dieses Jahr auch nicht, aber der Wald ist einfach durch diesen Klimawandel stark bedroht, durch die Hitzejahre seit 2018. Wir haben jetzt klimatische Änderungen, die wir jetzt deutlich vor der Haustür spüren, die massiv sind und die man auch nicht mehr verleugnen kann. Und da bringen auch die Regenmonate jetzt und im letzten Jahr nichts, sondern wir haben gravierende Schäden aus den Hitzejahren seit 2018. Das bedroht den Wald, weil Bäume absterben, weil sie kränkeln und weil dadurch eben halt schon Wassermangel entsteht und Hitze und höhere Verdunstungsmasse und das bringt die Bäume zum Absterben.
Und wie kann man jetzt tatsächlich eingreifen und Flächen wieder oder neu bewalden? Und vor allen Dingen, was steht dann im Vordergrund, das Ökosystem oder irgendeine Form von wirtschaftlichen Nutzen?
Also bei uns steht auf jeden Fall der Erhalt des Stadtwaldes als Ökosystem im Vordergrund. Und die Holznutzung, die kommt erst weiter hinten. Wobei auch da muss man natürlich überlegen, wir brauchen alle Holz. Holz muss irgendwo herkommen. Und wir machen auch Holz. Aber unsere Holzernte, die ist jetzt im Moment wirklich fokussiert auf dieses Schadholz und kaum Frischholzeinschlag. Wir fokussieren uns im Moment auf den Schutz und den Erhalt des Stadtwaldes. Da gibt es ein paar Akutmaßnahmen, die kann man machen. Natürlich die Wiederaufforstung des Waldes, das betreiben wir auch. Dann auch letztendlich der Kampf gegen zum Beispiel die spätblühende Traubenkirsche. Das sind Fremdländer, die bei uns heimische Baumarten verdrängen, die aber invasiv sind aufgrund dieser warmen Klimate. Aber langfristig gesehen müssen wir alle natürlich irgendwie was zur Verbesserung des Klimas beitragen. Und wir hier im Forst versuchen eben natürlich die Flächen aufzuforsten. Wir versuchen, was auch ganz wichtig ist, stabile Mischwälder zu erhalten. Das hat Frankfurt schon in den 80er Jahren angefangen, dass man nicht nur so Nadelmonokulturen hat, die ein Ökosystem verschlechtern, sondern dass wir auch viele Laubbäume haben, unterschiedlichen Alters. So ein Wald ist immer viel gesünder als einer, der nur ein oder zwei Baumarten hat.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann stelle ich mir den Stadtwald der Zukunft gar nicht so wahnsinnig anders vor als den der Gegenwart.
Ja, das ist so diese Glaskugel, die ich jetzt auch gerne hätte. Also der Wald wird sich sicherlich verändern. Der verändert sich ja jetzt auch schon. Das sieht man ja, weil eben Althölzer absterben. Das heißt, das Waldbild, das Landschaftsbild verändert sich, weil wir Kahlflächen bekommen, weil wir mehr eine Verlagerung hin zu den jüngeren Bäumen bekommen, weil die Altbestände eben schon einen Großteil kränkeln oder auch schon abgestorben sind. Die Frage ist der Baumartenzusammensetzung. Also wir haben die Hoffnung für unsere heimischen Baumarten hier im Stadtwald wie der Buche oder der Eiche oder der Kiefer noch nicht aufgegeben. Ein Baum ist ja auch lernfähig und gibt seine Erfahrung an seine Nachkommen weiter. Das ist nichts anderes als Darwin, der Fitteste überlebt und das Saatgut passt sich. Das erkennen wir schon ein bisschen an Trockenheit. Wir versuchen aber auch Dinge mit gebietsfremden Baumarten, die trockenresistenter sind, von der Wissenschaft empfohlen werden und die versuchen wir hier auch. Also das kann sein, zukünftig haben wir ein bisschen ein verändertes Bild in Sachen Baumartenzusammensetzung.
Sie haben es gerade schon gesagt, die holzwirtschaftliche Nutzung steht bei Ihnen nicht im Vordergrund. Dennoch muss man sich so einen Wald ja leisten können. Gibt es denn andere kommerzielle Aspekte, zum Beispiel Ausflüge, Freizeitspaß, Naherholungsgebiet, andere Vorstellungen kommerzieller Nutzung des Waldes?
Nein, das gibt es nicht. Im Gegenteil, wir sagen eben, der Wald soll der Bevölkerung zur Verfügung stehen, zur freien Verfügung. Der soll wirklich auch begangen werden. Die Menschen sollen in die Natur können als wichtige Lebensqualität. Im Gegenzug erwartet man natürlich dann auch, dass man sich entsprechend waldfreundlich verhält, zum Beispiel seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt, solche Dinge. Aber da gibt es ansonsten keine Sachen in Bezug auf kommerziell. Im Gegenteil, wir wollen auch hier unser Informationszentrum Stadtwaldhaus Fassanried, das ja auch zum Stadtwald gehört, das ist kostenfrei, der Eintritt. Gerade auch für Kinder, für unsere nachwachsenden Generationen ist es ganz wichtig, dass sie ohne größere Barrieren oder Kosten die Natur kennenlernen, verstehen lernen und auch natürlich besuchen dürfen.
Hessenforst setzt, wo immer sinnvoll und möglich, auf eine natürliche Verjüngung der Wälder und ergänzt mit Pflanzungen von Mischbaumarten, um den Wald von morgen dann auch fit für den Klimawandel zu machen. Sehen Sie das ähnlich und wo sind da die Schwierigkeiten?
Wir sehen das ganz genauso. Das ist auch eine gute Praxis in der Forstwirtschaft, dass man erstmal schaut, was kann denn der Wald selber? Wenn was natürlich autochthon wo gewachsen ist, dann hat es immer die besten Chancen, sich an einen Standort anzupassen. Und wir machen das genauso. Wir schauen auch erstmal, wie verjüngt sich der Wald und dann beobachten wir das. Und wir Förster sind dann dazu da, diese Naturverjüngung zu beobachten. Schafft sie es, müssen wir vielleicht manchmal nachhelfen, indem wir bedrängende Baumarten zurückschneiden, die sogenannte Kulturpflege machen. Oder fallen Baumarten aus, müssen wir nachpflanzen oder müssen wir einer bestimmten Baumart, die sehr viel Licht braucht, wie zum Beispiel der Eiche, ein bisschen nachhelfen, indem man sie dann wirklich in aufkommende Buchen- oder Kiefernverjüngung mit reinpflanzt. Also das ist ziemlich komplex alles, aber die Naturverjüngung geht auf jeden Fall vor Pflanzmaßnahmen oder Saatmaßnahmen.
Was bleibt denn dem Einzelnen zu tun? Gibt es Möglichkeiten der Bevölkerung, sich zu beteiligen?
Also es gibt natürlich erstmal die ganz persönliche Beteiligung, indem man achtsam durch den Wald geht, auf den Wegen bleibt, die Wildtiere nicht stört, den Müll mit nach Hause nimmt. Also so das eigene tägliche Verhalten, einfach waldfreundlich gestalten, umsichtig, rücksichtsvoll mit der Natur umzugehen. Nicht rauchen im Wald, keine Feuer machen, vor allem im Sommer, die wiederum Waldbrände gefährden. Das ist ganz wichtig. Wir machen zum Beispiel mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen jährliche Pflanzaktionen, wo man sich beteiligen kann an Pflanzmaßnahmen, die wir hier machen, wo man auch Spenden an den Frankfurter Stadtforst geben kann, wenn man das möchte. Also so kann man aktiv werden. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ja.
Den Wald für alle zu erhalten, dafür setzt sich Tina Baumann, Stadtförsterin in Frankfurt, ein. Ich danke Ihnen. Der Wald spielt in der deutschen Lyrik eine große Rolle, aber nicht nur in der Romantik, sondern auch in den nachfolgenden Epochen. Gottfried Keller zum Beispiel, eher dem bürgerlichen Realismus zuzurechnen, schrieb das nun folgende Waldlied.
Waldlied. Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen. Heut hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen. Fern am Rande fing ein junges Bäumchen an, sich sacht zu biegen, und dann ging es immer weiter, an ein Sausen, an ein Biegen. Kam es her in mächt'gem Zuge, schwoll es an zu breiten Wogen, hoch sich durch die Wipfel wälzend, kam die Sturmesflut gezogen. Und nun sang und pfiff es graulich in den Kronen, in den Lüften, und dazwischen knarrt und dröhnt es unten in den Wurzelgrüften. Manchmal schwang die höchste Eiche gellend ihren Schaft alleine, donnernder erscholl nur immer drauf der Chor vom ganzen Haine. Einer wilden Meeresbrandung hat das schöne Spiel geglichen. Alles Laub war weißlich schimmernd nach Nordosten hingestrichen. Also streicht die alte Geige Pan, der Alte, laut und leise, unterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise. In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder, in den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder. Und es lauschen still die jungen Dichter und die jungen Finken, kauernd in den dunklen Büschen sie die Melodien trinken.
Aus den dunklen Büschen war das Gottfried Keller mit seinem Gedicht Waldlied. Geliebt und ausgenutzt, der Wald und wir, Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und darin schauen wir jetzt mal in den weiteren hessischen Wald. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal dort und haben ihm sogar noch etwas Gutes getan? In diesen Tagen haben Sie Gelegenheit dazu, denn rund um den Tag des Waldes am 21. März bieten fast 40 hessische Forstämter die Möglichkeit, selbst anzupacken und Bäume zu pflanzen. Im Bereich des Forstamtes Melsungen hat die Pflanzaktion bereits am Wochenende stattgefunden und Rainer Janke war dabei.
Wir entnehmen den Erdkegel, setzen die Pflanze dann ein und treten dann die Pflanze an. Das ist eine anstrengende Sache, aber man fuchst sich da so ein bisschen ein mit der Zeit.
Es ist gar nicht so einfach, so einen kleinen Setzling nur mit einem Rundspaten in den Waldboden zu bekommen. Aber unter Anleitung der Waldarbeiter und mit ein bisschen Geschick und Muskelkraft gelingt das dann doch. Rund 20 Teilnehmer sind bei der Pflanzaktion auf einer fußballfeldgroßen freien Fläche hier mitten im Wald bei Malsfeld dabei.
Die Fläche, vor der wir hier stehen, ist eine Fläche, die sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir mussten alle Fichtenbäume aus dem Wald entfernen, damit der Borkenkäfer nicht noch weiter Schaden anrichten kann. Und diese Fläche gilt es jetzt wieder zu bewalden, damit hier ein guter Hochwald entstehen kann.
Das erklärt mir Petra Westphal. Sie ist die Forstamtsleiterin in Melsungen und hat den Pflanztag organisiert. Und was sie besonders schön findet, auch Kinder und Jugendliche sind bei der Pflanzaktion zum Tag des Waldes hier dabei.
Die Jugend an das Thema heranzuführen und vor allen Dingen Möglichkeiten zu eröffnen, dass Kinder und Jugendliche im Wald aktiv sein können.
So haben heute auch Lara und Aileen Smartphone und Tablet mal gegen Gummistiefel und Spaten eingetauscht, haben sie mir erzählt.
Das Hämmern ist ziemlich schwer, weil wir nicht so viel Kraft haben. Ist ganz okay. Man tut was Gutes.
Wir sind auch gerade alle hier dabei, so viele wie möglich einzupflanzen und so hinzubekommen, dass hier auch bald besseres Klima wirkt.
Auch Helmut Mutschler ist an diesem Morgen mit in den Wald gekommen. Er ist schon ein alter Hase in Sachen Pflanzaktionen.
Weil die Menschen ein Gefühl dafür bekommen müssen, dass sie halt selber auch was tun können, um dem Waldsterben ein Stück weit entgegenzuwirken und einfach auch zu zeigen, dass sie engagiert sind. Wir brauchen den Wald und deswegen müssen wir da auch was tun.
Trotzdem hört auch er auf die Tipps, die Tobias Benz gerade noch gibt. Benz ist Mitarbeiter von Petra Westphal und betreut die Pflanzaktion hier in Malsfeld.
Einerseits kommt es natürlich darauf an, wie groß ist die Pflanze, um welche Art handelt es sich. Dann kommt es auf den Untergrund an und die Pflanze soll zudem später gerade im Boden sein und natürlich im Optimalfall mit der grünen Seite nach oben.
Jetzt heißt es, die jungen Bäume gut wässern und dann geduldig warten, denn bis das Ergebnis der heutigen Arbeit zu sehen sein wird, da werden viele Jahre ins Land gehen, sagt Forstamtsleiterin Petra Westphal.
Die meisten Baumarten brauchen 100, 120, 140 Jahre, bis sie wirklich richtig große, stattliche Bäume sind. Aber wenn diese jungen Bäumchen, die hier gepflanzt werden, einmal richtig Wurzeln fassen, dann kann es auch sein, dass sie in den nächsten 10 Jahren schon zu kleinen stattlichen Bäumen heranwachsen. Und das sieht die Jugend und das wird sie definitiv wahrnehmen.
Soweit Rainer Janke über die Pflanzaktion zum Welttag des Waldes. Anders als in Brasilien, wo der Regenwald gleich hektarweise gerodet wird, legal und illegal, ist es bei uns nicht so einfach. Die Proteste um den Hambacher Forst erregten im Jahr 2018 weltweit Aufmerksamkeit. Aktivistinnen der Klimabewegung zwangen den Energiekonzern RWE im Braunkohletagebau zu einem Kurswechsel. Deutschland einigte sich auf ein Kohleausstiegsgesetz und der Hambacher Forst wurde zum Symbolträger der Klimabewegung. Anders verlief der Protest im hessischen Dannenröder Forst. Dort versuchten Aktivisten, den Bau einer Autobahn zu verhindern und scheiterten letztlich an bereits vor Jahren geschlossenen Verträgen. Die Künstlerin Sophie Reuter war beides Mal dabei und ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Reuter.
Hallo, schön da zu sein.
Sie haben sich als Künstlerin lange im Hambacher Forst und im hessischen Dannenröder Forst aufgehalten und fotografiert. Wo standen Sie da? Auf der Seite der neutralen Dokumentation oder auf der Seite der Aktivisten?
Also generell gehe ich an ein Thema eigentlich immer so ran, dass ich erstmal ein Grundinteresse natürlich habe für ein Thema und mich dann an den Ort begebe und schaue, wie der Ort auf mich wirkt und was ich da irgendwie mache. Ja, letztendlich arbeite ich natürlich dokumentativ. Das heißt, ich nehme auf, was ich um mich herum wahrnehme. Aber ich arbeite als Künstlerin und nicht vorrangig als Journalistin. Das heißt, ich habe mich eigentlich im Hambacher Wald dann auch schnell mit dem Protest verbunden und wollte dort natürlich auch mit meiner Arbeit den Protest unterstützen. Das heißt, ich würde meine Arbeit als Fotografin dort auch als eine Art Aktivismus bezeichnen.
Sieht man denn den Fotos an, worum es politisch geht? Oder steht da nicht eine Ästhetik oder etwas wie Bildgestaltung im Vordergrund?
Ja, ich würde schon sagen, dass meine Bilder schon eher durch die Ästhetik geprägt sind. Aber die Thematik wirkt natürlich im Hintergrund. Und das ist eigentlich auch genau das, womit ich arbeite, weil ich dadurch, dass ich jetzt nicht die klassischen reportagigen Bilder produziere, sondern eher ästhetische Bilder, Bilder, die eine Emotion vermitteln und eher subtiler das Thema an die Menschen bringen, ist es natürlich auch ein ganz anderer Ort, in dem dann die Bilder gezeigt werden können. Also gerade dann mit Ausstellungen in einem Museumskontext werden natürlich nochmal ganz andere Menschen auch von dem Thema begeistert oder mitgenommen. Und das ist eigentlich auch so mein Fokus bei der Arbeit, dass ich Menschen quasi, die nicht in dieser Bubble sind und sich schon mit Klimaschutz beschäftigen, an das Thema heranführe durch die Kunst.
Wenn man die Bilder betrachtet, was auf Ihrer Homepage sehr schön möglich ist, dann kann man sehen, dass Sie Momente einfangen, kleine Augenblicke, wo Menschen sitzen und lesen oder ein altes Auto, das mitten im Wald steht oder auch Polizisten mit Plastikschildern. Wie weit beeinflusst die politische Botschaft Ihre künstlerische Arbeit?
Ich würde schon sagen, dass eigentlich meine Arbeit an sich eine politische Arbeit ist, einfach durch das Thema, was dort behandelt wird. Und für mich steht da auch ganz klar der Aktivismus auch von meiner Seite im Vordergrund. Also es geht darum, Menschen zu zeigen, wie man aktiv werden kann. Und gerade diese Protestform der Waldbesetzung, also eine direkte Aktion, ist einfach ein super effektives Mittel, wie sich ja im Hambacher Wald gezeigt hat. Und das ist dann quasi auch ein Teil meiner Arbeit, also Menschen zu zeigen, hey, wir haben hier Mittel und Wege, aktiv auf das politische Geschehen einzuwirken und Menschen damit auch zu zeigen, hey, wir können was machen, wir können was bewegen.
Der Wald ist ja etwas, das es primär zu schützen gilt. Sehen Sie eigentlich Unterschiede zwischen den Protesten im Hambacher Forst, wo es um die Energiepolitik ging, und dann im Dannenröder Forst, wo es um Verkehrspolitik ging?
Ja, ich würde eher sagen, es gibt sehr viele gemeinsame Nenner tatsächlich in diesen Protesten. Also klar, der Protest im Dannenröder Wald war vordergründig nicht erfolgreich, aber letztendlich wurden sehr viele Menschen politisiert, so wie im Hambacher Wald auch. Also einfach diese Form der Waldbesetzung hat einfach sehr vielen Menschen ein Mittel an die Hand gegeben. Also der Hambacher Wald war der Startpunkt, daraus kam dann die Besetzung im Dannenröder Wald, und wir sehen es ja jetzt, also es gibt so viele Besetzungen, gab es und gibt es auch immer noch deutschlandweit, weil einfach immer mehr politisiert werden und aktiv werden.
Wie finden Sie denn die Proteste bei der Bevölkerung verankert? Wie betrachtet man die Protestierenden? Sind es in den Augen der Bewohner verrückte Öko-Anarchisten oder begegnet man ihnen vorrangig mit Sympathie?
Naja, es ist so, dass eigentlich so eine Besetzung gar nicht entstehen kann ohne die Unterstützung, die lokale. Also das ist im Hambacher Wald nochmal viel stärker. Also deswegen, denke ich, waren auch die Proteste dort nochmal größer, weil dort ja auch die ganzen Dörfer quasi, die Menschen dort aus den umliegenden Dörfern umgesiedelt wurden, ne? Also dadurch war im Hambacher Wald natürlich eine sehr, sehr starke Bürgerinitiative auch, die da an den Protesten mitgewirkt hat. Und im Dannenröder Wald war das ein bisschen anders. Also da, klar, die Besetzung ist auch aus einer Unterstützung von den Bürgern dort entstanden. Aber die Bewohner haben dort natürlich von dem Autobahnbau auch profitiert, ne? Deshalb war dort auch die Lage ein bisschen anders. Aber letztendlich kann man sagen, dass eine Besetzung gar nicht entstehen kann ohne Unterstützung von außen, gerade von der lokalen Bevölkerung.
Protest ist lebbar, sagt die Künstlerin Sophie Reuter. Vielen Dank. Und wir hören jetzt noch ein Gedicht, das der Expressionist Oskar Loerke geschrieben hat. Der Wald der Welt heißt es und wird gelesen von Peter Heusch.
Der Wald der Welt. Erblickt ihr hinter mir die Flüchtlingsspur und trifft euch ein gehetzter Atemstoß? Ihr sucht und horcht umsonst. Ich lächle nur. Der Wald der Welt ist groß. Er wächst in bittern Lüften der Gefahr. Und wenn ihr es für Hochmut nehmt, vergebt. Ihr wüsstet, wären eure Stirnen klar, der Wald der Welt entschwebt. Und wer einmal in ihn gefunden hat, wird mit ihm hochgetragen, ist es Not. Was hier ist, fehlt nicht dort, kein Wurm am Blatt, kein kleiner Mund, kein Kot. Auch Feinde nicht, wie sie der Gott bestellt, nur ihr, die ihr mit Würfeln um ihn lost. Vielleicht verirrt er mich, der Wald der Welt. Und doch ist er der Trost. Ihm glimmt, damit die Nacht zu schwer nicht sei, auf einem Hirschwildgeist das goldene Kreuz. Ihm brennt Huberti Schreck im Schwarzgeweih. Und wer es weiß, der scheut's. Nur wer es nicht scheut, zäumt und sattelt schon. So ihr. Der Riemen knirscht am Pferdebauch. Doch fehlprescht eure rasselnde Schwadron. Der Wald zerging in Rauch.
Oskar Loerke schrieb dieses Waldgedicht, das für ihn eine ganze Welt beinhaltet. Geliebt und ausgenutzt, der Wald und wir, so haben wir den Tag, ein Thema, viele Perspektiven, heute genannt. Denn drei Museen im Rhein-Main-Gebiet nehmen sich gemeinsam der Wälder an. Das Deutsche Romantikmuseum und das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt sowie das Museum Sinclair Haus in Bad Homburg. Sie kooperieren in einem großen mehrteiligen Ausstellungsprojekt, das Juliane Orth sich angeschaut hat.
Der Gesang der Nachtigall hat schon viele Künstler und Künstlerinnen inspiriert. Auch den Folksänger Sam Lee. Seine künstlerische Arbeit empfängt die Besucher im Museum Sinclair Haus in Bad Homburg und untermalt ein an die Wand geschriebenes Gedicht von Bettina von Arnim.
Ach, wenn ich mich so umsehe, wie sich alle Zweige gegen mich strecken und reden mit mir, das heißt küssen meine Seele und alles spricht.
Mit der Romantik wird der Wald wunderbar. Also er wird zu einem Ort, der nicht mehr von Räubern durchdrungen ist. Also ist natürlich vielleicht schon noch, aber er wird vor allen Dingen zu einem Ort, den man aufsucht, weil man in ihm etwas findet, was man sonst eigentlich nirgendwo finden kann. Nämlich die Natur als Du, als Gegenüber.
Erklärt Katrin Meyer, Direktorin des Sinclair Hauses. Die Romantik als Ausgangspunkt einer neuen Betrachtung des Waldes. Als Ort, der nicht nur Holz und Nahrung liefert, sondern an dem der Mensch zu sich selbst findet. Und zu dem er in Beziehung tritt, so beschreibt es Anne Bohnenkamp, Direktorin des Deutschen Romantikmuseums.
Die Entdeckung des Waldes als eines Ortes, der nicht nur nützlich und lehrreich ist, sondern der stimmungsvoll ist, der eine Atmosphäre hat, die ist für die Romantik ganz wesentlich. Und gleichzeitig, und das macht jetzt unsere Ausstellung schön klar, ist eben die Zeit der Romantik schon eine Zeit imminenten Waldverlustes.
Und das haben Menschen im 21. Jahrhundert mit den Romantikern gemein. Die Sorge um den Wald, der ausgebeutet, ausgetrocknet oder abgeholzt wird. Und die Suche nach Wegen, um den Wald zu schützen. Ein Weg dahin, seine Bedeutung für uns Menschen bewusst und erfahrbar machen. Im Romantikmuseum zwitschert und raschelt es in allen Ecken. Unter kleinen Pavillons aus Stoff, die ein bisschen wie Laubhütten wirken, kann man sich per Kopfhörer ganz tief in die Wälder entführen lassen. Wie hier in einen der letzten Primärwälder auf Borneo. Ganz bewusst haben die Kuratorinnen der Wälderausstellung den Titel im Plural gewählt. Um deutlich zu machen, dass es hier nicht nur um den deutschen Wald geht, von dem die Romantiker so angetan waren. Gleich zu Beginn ist ein Naturgemälde der Anden zu sehen von Alexander von Humboldt, einem Vordenker der Ökologie. Gefolgt von einem Einblick in die Arbeit der ersten forstwissenschaftlichen Institute. Dort geht es um einen kulturhistorischen Blick auf die Wälder und ihre Wahrnehmung, während das Senckenberg Naturmuseum die Wissenschaft beleuchtet. Für Direktorin Brigitte Franzen ist Frankfurt genau der richtige Ort für eine Ausstellung über Wälder. Schließlich sei es die einzige Stadt, die Wälder mit einem Feiertag würdigt.
Und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern seit dem 14. Jahrhundert schon. Der Wäldchestag, ein eigener Tag, wo man quasi berufen ist, in den Wald zu gehen. Und Frankfurt hat auch noch eine andere starke Wälderbeziehung, nämlich eine der Städte in Europa, die am meisten Stadtwald haben.
Das verpflichtet vielleicht auch, Ideen zu entwickeln, wie die Wälder in Zukunft geschützt werden können, beziehungsweise wie die Wälder der Zukunft aussehen. Allerdings wussten schon die Romantiker, Wälder müssen erfahrbar und fühlbar werden, damit die Menschen eine Beziehung zu ihnen entwickeln können. Im Sinclair Haus in Bad Homburg, wo künstlerisch sinnliche Aspekte des Themas im Mittelpunkt stehen, kann man sich ein Baumparfum auftragen und den direkten Kontakt zu einem Baum suchen, sagt Direktorin Katrin Meyer.
Vielleicht passiert eine Kommunikation mit dem Baum, denn der Baum wird etwas anderes wahrnehmen als den normalen menschlichen Geruch. Und das ist genau dieses spannende Gedankenexperiment, zu dem diese Arbeit anregt, eben sich auch nochmal begreiflich zu machen. Der Baum ist nicht einfach Objekt, der steht da nicht einfach nur rum, sondern es ist ein Lebewesen, was empfindet, was wahrnimmt, was reagiert, was lebt.
Und das ist die zentrale Botschaft aller drei Museen. Zu zeigen, dass Wälder und Menschen in einer Beziehung zueinander stehen und dass wir deshalb großes Interesse haben müssten, die Wälder zu schützen.
So wird der Bogen vor dem Hintergrund von Klima- und Biodiversitätskrisen von der Romantik über die Gegenwart bis in die Zukunft geschlagen. Telefonisch verbunden bin ich nun mit der Direktorin des Romantikmuseums, mit Professor Anne Bohnenkamp-Renken. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Sonnenschein.
Die Romantiker hatten ja einen besonderen Bezug zum Wald. Er wird persönlich angesprochen, bekommt quasi eine Seele. Dabei ging es dem Wald damals, wie wir gerade gehört haben, gar nicht gut. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Wälder und der Darstellung in der Kunst der Romantik?
Ja, ich glaube, das hängt unmittelbar zusammen. Also es ist die Darstellung in der Kunst ist eben auch schon eine Reaktion auf den Mangel, auf ein sich entziehendes Walderleben, das die Romantiker in ihren künstlerischen Darstellungen immer wieder beschwören. Also das hängt unmittelbar zusammen, dass das eine Zeit ist, in der es dem Wald nicht gut geht. Das ist ja schon eine lange Phase, in der es den Wäldern schlecht ging. Und am Ende dieser, man könnte sagen, Epoche des Holzes gibt es am Anfang der Industrialisierung nochmal wieder einen großen Schub an Waldvernichtung, mit dem die Romantiker konfrontiert sind.
Wie wurde der Wald denn zuvor dargestellt? Beziehungsweise was haben die Romantiker anders gemacht? Haben sie die wilden Tiere und die bösen Menschen einfach ausgeklammert?
Nein, bei den Romantikern bleibt der Wald ambivalent. Das heißt, es bleibt auch immer der unheimliche Wald. Aber es ist eben nicht mehr so, dass der Wald hauptsächlich eine feindliche Umwelt ist, wie es das Jahrhunderte vorher war. Und er ist auch nicht, was in der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert im Mittelpunkt stand, vor allen Dingen eine von den Menschen zu beherrschende Ressource, sondern er wird zu einem Erfahrungsraum, der eben auch das Wunderbare verspricht, der ein Ort ist, an dem die unspezifischen Sehnsüchte projiziert werden, in denen es um eine Begegnung mit sich selber, aber auch mit einem anderen geht.
Die Romantiker sind ja dann nicht unwesentlich daran beteiligt, dass man versucht, den Wald zu retten. Der Waldumbau schafft durch forstwirtschaftliche Praktiken erst die Wälder, durch die wir heute streifen. Was hat man da tatsächlich getan damals?
Also es ist ja so, dass der Waldumbau beginnt schon in den, also diese forstwirtschaftliche Betrachtung ist auch schon ein Effekt der Aufklärung, indem man eben sieht, dass man mit den Ressourcen so umgehen muss, dass sie nachhaltig bleiben, dass sie eben auch für die Zukunft noch zur Verfügung stehen. Und mit den Romantikern kommt dann aber eben auch die Ästhetik des Waldes in den Blick. Und die Forstwissenschaftler dieser Zeit sind eben interessanterweise nicht nur auf den wirtschaftlichen Ertrag, sondern auch schon auf den Wald als ästhetischen Erfahrungsraum bedacht.
Sie haben es gerade gesagt, forstwissenschaftlich hat man von Nachhaltigkeit bereits Anfang des 18. Jahrhunderts gesprochen. Was meinte man damals mit Nachhaltigkeit? Dasselbe, das wir heute darunter verstehen?
Also der Begriff der Nachhaltigkeit hat natürlich in den letzten 30 Jahren eine enorme Konjunktur erfahren und ist heute ja an manchen Stellen bis zur Unkenntlichkeit beliebig geworden. Und gleichzeitig ein Modebegriff, der eben ein ganz wesentliches Anliegen unserer Zeit in den Mittelpunkt stellt, ja, dass wir mit unserer Erde, mit unserem Globus so umgehen müssen, dass er auch für zukünftige Generationen noch lebenswert bleibt. Also nachhaltig im Sinne von lang andauernd und auch in der Zukunft Wirksamkeit versprechend. Das ist im Kern tatsächlich auch schon die Idee des Nachhaltigkeitsbegriffs, der eben zuerst oder zumindest wesentlich in der Forstwirtschaft entwickelt wird, wo es ja ganz offensichtlich ist, dass man, um eine beständige und nachhaltende Nutzung zu gewährleisten, wie es da Anfang des 18. Jahrhunderts heißt, dass man dafür Sorge tragen muss, dass man nicht zu viel auf einmal abholzt, sondern dass es eine regelmäßige Ernte möglich wird. Heute ist der Begriff tatsächlich noch viel weiter gedacht und bezieht sich nicht mehr so spezifisch auf den wirtschaftlichen Ertrag des Forstes wie am Anfang des 18. Jahrhunderts.
Ein weiteres Schlagwort ist die Natürlichkeit. Dabei muss man gucken, was ist das eigentlich? Der Mensch hat den Wald geformt und natürliche Kräfte, die wir heute Schädlinge nennen, kämpfen dagegen an. Muss man das Verhältnis nicht einfach umkehren?
Ja, also die Frage, wer Schädling ist und wer vielleicht nützlich für den Wald, ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Und es gibt durchaus die mögliche Perspektive zu sehen, dass die Insekten, die den Wald aus einer bestimmten Perspektive zunächst mal zerstören, also schädigen, dass die im Grunde die Bedingungen dafür schaffen, dass er sich so regenerieren kann, wie es der natürlichen Umwelt womöglich angemessener ist, als das, was sich der Mensch so denkt. Und wenn man den Blick in dieser Weise umdreht, dann kann man auch den Menschen als einen wesentlichen Schädling des Waldes ausmachen.
Was haben Sie persönlich durch Ihre Ausstellung Neues zum Thema Wald gelernt?
Ich habe vor allen Dingen, glaube ich, die Ästhetik etwa von sogenannten Fraßbildern kennengelernt. Das war mir so in dieser sinnlichen Erfahrbarkeit nicht klar, wie schön selbst die Spuren eines Borkenkäfers in dem Totholz aussehen kann.
Der Wald wurde in der Romantik idealisiert. Gut ging es ihm schon damals nicht, sagt Professor Anne Brunnenkamp-Renken, Direktorin des Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt. Ich danke Ihnen. Die Ausstellung Wälder ist dort und im Senckenberg-Museum sowie im Sinclair-Haus Bad Homburg noch bis zum 11. August zu sehen. Und wir haben noch ein drittes Gedicht für Sie, das Karl Krolo geschrieben hat. Traum von einem Wald heißt es und nimmt die Gedanken der Romantiker subtil auf.
Karl Krolo, Traum von einem Wald. Ich träume grün. Wie ich die Augen schließe, ist noch das Dunkel meiner Lider grün. Wenn ich den Baum jetzt in mir wachsen ließe, die zarte Blume dürfte weiter blühen. Wenn hinter meinen Augen Blattgedränge, die grünen Ruten vom Holunderstrauch, vom Wind gepeitscht, noch einmal wären, schwänge die grüne Sonne, duftete der Lauch. Und grüne Luft und Buschwerk halb im Dämmer, ein Vogel pfiffe mir sein grünes Lied, und ferne, wo des Spechtes helle Hämmer, ein Rasenstück, das in den Morgen sieht, gelänge mir mit Beinwell und Ranunkel, voll Wegerich und tausend Guldenkraut. Ich wüchse selig über alles Dunkel, und wäre Blume, Baum und Vogellaut.
Grün ist dieser Traum von einem Wald, so hat ihn der Darmstädter Autor Karl Krolo in seinem Gedicht genannt. Geliebt und ausgenutzt, der Wald und wir, so haben wir heute getitelt und schauen jetzt einmal dorthin, wo es wirklich problematisch wird. Hessen ist ein bedeutender Standort für die Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland, aber der Zustand der hessischen Buchenwälder ist so schlecht wie noch nie. Die lange Trockenperiode seit 2018 hat die Bäume extrem geschädigt. Nach der Fichte, die zu 90% bereits verdorrt ist, sind Buchen die am stärksten Betroffenen. Dieses düstere Bild ist dem Waldschadensbericht 2023 zu entnehmen. Was aber kann man tun? Leonie Rosenthal berichtet.
Viele Buchen im Hohen Kellerwald sind krank. Die Trockenheit der letzten Jahre hat die Bäume angegriffen und anfällig gemacht für Pilze. Diese lassen die Buchen innerlich geradezu zerbröseln. Auch Förster Stefan Lengemann hat in seinem Revier viele Buchen verloren.
Also hier steht man im Prinzip als Förster und muss sich wirklich fragen, was wird hier raus mal?
Die meisten Buchenstämme sind schon abtransportiert. Die restlichen werden bald abgeholt. Für den Laien sehen diese oft gesund aus. Doch beim genauen Hinschauen fallen schwarze Stellen im Holz auf.
Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Buche sehr, sehr krank ist, unter Trockenstress leidet. Dieser schwarze Schleimfluss, der kommt dann eben nach der Fällung aus dem Holz raus.
Zusätzlich führt Sonnenbrand an der Rinde und Wassermangel zu Pilzerkrankungen der Bäume.
Wenn wir jetzt hier an dem Stamm weiterlaufen, da sieht man hier im oberen Bereich, diese Buche hatte extremen Sonnenbrand. Die Rinde ist schon lange abgestorben, man sieht es hier. Und das ist dann eine Eintrittspforte für Pilze. Und daran erkrankt die Buche dann so stark, dass es zum Absterben des Baums führt.
Befallene Bäume brechen irgendwann ab. Auch große Äste können jederzeit herabfallen. Um zu verhindern, dass Spaziergänger und Waldarbeiter verletzt werden, müssen die Bäume deshalb oft gefällt werden. Eingesetzt hat diese Entwicklung mit den Hitze- und Dürreperioden seit 2018. Denn die heimischen Buchenwälder kommen mit der Klimaveränderung nicht so schnell klar. Und durch das warme Klima werden auch die Pilze zu Schädlingen, die früher als harmlos galten, sagt Gitta Langer von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.
Die ersten Pilze, die aufgetreten sind, haben dann Tür und Tor für andere Pilze geöffnet. Und so kam es zu massiven Absterbeerscheinungen und Holzfäulen. Und das macht das Bild der sogenannten Buchenvitalitätsschwäche aus.
Am Institut in Göttingen werden jedes Jahr hunderte Baumproben untersucht. Laut der Wissenschaftlerin sind in Hessen große Bestände gefährdet. Der Buchenwald an sich werde jedoch überleben. Auch der Blick auf die nachwachsende Buchengeneration stimmt Gitta Langer optimistisch.
Die Buchen, die diese Dürrejahre überlebt haben, haben Nachkommen. Und diese Nachkommen sind viel besser angepasst an diese trockenen Bedingungen und besser gerüstet für zukünftige Dürreperioden.
Eine weitere Möglichkeit, um nachzuhelfen, sei, Wälder neu anzupflanzen mit geeigneten Baumarten. Darauf setzt auch Förster Stefan Lengemann in seinem Revier im Hohen Kellerwald. Nach dem Verlust vieler Buchen will er einen Mischwald anbauen und experimentiert mit verschiedenen Baumarten auf einer Fläche. Für künftigen Holzertrag setzt er zum Beispiel auf Douglasien, die schnell wachsen.
Letztes Jahr haben wir hier Douglasien gepflanzt, weil der Wald zeigt einem normalerweise, was richtig ist, wenn wir hier den Weg einmal kurz nach oben schauen. Hier stehen starke, vitale Douglasien. Das bedeutet also, diese Baumart funktioniert hier.
Auch Eiche und Bergahorn hat er gepflanzt, um das Risiko zu streuen und Verluste zu begrenzen. In Zukunft werden Hessens Buchenwälder also wohl gemischter aussehen als bisher. Verschwinden werden sie aber nicht gänzlich.
Und das ist dann doch eine gute Nachricht. Leonie Rosenthal war das über den Zustand der hessischen Buchenwälder. Die Natur hat Recht, schreibt Elisabeth Weidt über eine ebenso radikale wie zukunftsweisende Idee aus Lateinamerika. Als einziges Land der Welt hat Ecuador in seiner Verfassung die Natur zur Rechtsperson erklärt, ihr also ermöglicht, vor Gericht für ihre Rechte einzutreten. Wie aber können Tiere, Wälder und Flüsse ihr Recht einklagen? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Elisabeth Weidt. Einen schönen guten Tag.
Hallo, guten Abend.
Wie ist es zu verstehen? Die Natur kann sich ja keinen Anwalt nehmen und vor Gericht ziehen.
Nein, aber es wäre ein schönes Bild, wenn man so die Avocado im Zeugenstand sitzen hätte oder den Hasen auf der Anklagebank. Nee, das müssten natürlich und tun ja auch in Ecuador und auch tatsächlich in anderen Ländern schon menschliche Vertreter. Ecuador ist das Land, wo es auf der Verfassungsebene schon so weit ist. In anderen Ländern sind einzelne Ökosysteme als Rechtspersonen erklärt worden, zum Beispiel auch in Spanien sogar. Die Salzwasserlagune Mar Menor oder ein Fluss in Neuseeland. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Spielarten dieser Natur als Rechtspersönlichkeit auf schon unterschiedlichen Ebenen der Gesetze.
Es ist ja schon ganz spannend, dass ein kleines Land in Südamerika wie Ecuador grundsätzlich in seiner Verfassung Rechte der Natur aufnimmt. Und tatsächlich ist es ja gelungen, einen Kupferkonzern daran zu hindern, die Umwelt massiv zu zerstören. War das ein langfristiger Erfolg oder war das eher nur eine momentane Geschichte?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage überhaupt in dieser ganzen Diskussion jetzt um die Rechte der Natur. Und nochmal kurz zur Hintergrunderklärung. Also die Rechte der Natur heißen jetzt nicht, dass man keinen Baum mehr fällen darf oder kein Tier mehr töten darf, sondern es geht eher um das Verständnis Natur als großes Ökosystem. Und die darf nicht so weit zerstört werden, dass sich dieses Ökosystem nicht mehr wieder von selbst regenerieren kann. Also man kann durchaus weiter Bäume fällen oder Tiere töten. Und auf das Beispiel, auf das Sie gerade anspielen mit der Kupfermine, da ging es eben darum, dass in einem subtropischen Regenwald mit unfassbarer Biodiversität eine offene Kupfermine geschlagen hätte werden sollen, wo dann natürlich auch toxische Stoffe ins Grundwasser gelangen und so weiter. Und da haben die Anwohner vor Ort es geschafft, vor Gericht es durchzudrücken, dass der Kupferkonzern, der größte der Welt noch dazu, Codelco aus Chile, seine Arbeiten einstellen musste. Und das war ein Riesenerfolg und ist aber genau, wie Sie sagen, jetzt erstmal für gerade. Also das Urteil ist letztes Frühjahr gefallen und jetzt sind die Konzessionen schon wieder an das nächste Unternehmen verkauft worden und der Kampf geht sozusagen weiter.
Das heißt, es ist unheimlich schwierig, rechtlich gegen die kommerziellen Interessen des Kapitalismus anzugehen.
Ja, genau. Aber es ist möglich. Und das ist eben dieses, was mich so beeindruckt an dieser Geschichte Ecuadors, dass er gerade zu kämpfen hat, seine Demokratie überhaupt aufrechtzuerhalten, weil die Drogenmafia das Land immer mehr in Beschlag nimmt. Und letzte Woche erst eine junge Bürgermeisterin an der Küste ermordet wurde. Also wo es ganz schwer ist, die basalen demokratischen Rechte zu verteidigen, schafft es Ecuador dennoch, Natur auch zu verteidigen mit seinem Justizsystem.
Kann man denn die Erfolge, die da zu verzeichnen sind, oder auch die Veränderungen, die wir beobachten, auf unsere Verhältnisse übertragen? Wäre sowas denkbar in einem etablierten Europa?
Ja, natürlich müsste man das übersetzen. Also Ecuador hat seine Geschichte, wir haben unsere Geschichte, aber Natur ist überall Natur und Menschen sind überall Teil der Natur. Wir haben halt ein anderes Verständnis davon, aber auch bei uns gibt es ja schon seit Jahrhunderten den Nachhaltigkeitsbegriff von Karlowitz oder auch von Humboldt. Und es gibt tatsächlich auch in Deutschland sogar Bestrebungen, die Rechte der Natur ins Grundgesetz zu verankern oder in Bayern in die Landesverfassung zu verankern. Und wie eben schon kurz erwähnt, in Spanien ist ein Ökosystem zum Rechtssubjekt erklärt worden. Und gerade sind die Iren kurz vor einem Referendum, wo es vielleicht Irland das erste Land Europas wird, wo die Rechte der Natur in der Verfassung stehen werden.
Ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation über den Amazonas gesehen, die mich wirklich sehr erschreckt hat. Denn da wird der Regenwald massiv abgeholzt, das weiß man im Grunde. Was man aber nicht weiß, ist, dass große Teile dieser Abholzung illegal sind. Das Gesetz scheint einfach machtlos daneben zu stehen. Wem nützen dann Grundgesetze?
Ja, das kann einen manchmal lähmen, wenn man sich das anschaut. Aber also in meiner Recherche zu dem Buch ist eine meiner Haupterkenntnisse für mich selber persönlich gewesen, ich bin keine Juristin, dass Gesetze vor allem auf dem Papier stehen und dass es so viel mehr braucht als das, was auf dem Papier steht, um diese Gesetze in die Wirklichkeit zu übersetzen. Es braucht Anwältinnen und RichterInnen, die an den richtigen Stühlen sitzen, das Gesetz richtig interpretieren, keine Korruption, dass die RichterInnen sich tatsächlich an das Gesetz halten und nicht an den Geldbeutel. Es braucht eine ganz starke Zivilgesellschaft, die auch versucht, dieses Recht einzufordern überhaupt. Und es braucht internationale Solidarität und auch ein Verständnis dafür, dass es zum Beispiel in Deutschland wichtig ist, dass der Amazonas eben nicht abstirbt.
Sie haben den Geldbeutel erwähnt. All diese Prozesse kosten eine Menge. Das muss ja auch aufgebracht werden.
Ja, und da auch das fand ich so beeindruckend zu beobachten, wie, also gerade in diesem Tal, das Sie angesprochen haben, das heißt das Intaktal, dieser subtropische Regenwald, das sind gar nicht unbedingt indigene Menschen, die dort leben, aber das sind so Bäuerchen, so Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die von der Hand in den Mund leben und sich dann auch das Wissen selbst angeeignet haben. Ja, also die belegen dann Kurse und bilden sich selbst weiter, lesen die Verfassung und eignen sich das alles selber an und werden unterstützt unter anderem auch von Nichtregierungsorganisationen, auch internationalen. Aber das sind wirklich winzige Summen. Also die kämpfen darum, dass sie sich die $3 Busfahrt zahlen können in die nächstgrößere Stadt.
Es gibt ja zahllose alarmistische Veröffentlichungen seit den 70er Jahren, seit der Club of Rome die Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat. Dieser ganze Alarmismus hat nicht wirklich was bewirkt, oder?
Ja, es ist spannend. Also das ist, finde ich, wirklich eine faszinierende Frage, die ich noch nicht ergründen konnte. Also zum einen ist dieser Alarmismus wirklich sehr laut. Zum anderen scheinen wir aber immer noch nicht verstanden zu haben, wie kurz vor knapp wir vor der Totalkatastrophe stehen. Also vielleicht hilft konstruktives Erzählen, das habe ich mit meinem Buch versucht, und auf andere Art und Weise zu sagen, dass wir ja kurz vor der Totalkatastrophe stehen, aber auf der anderen Seite auch noch so viele Möglichkeiten haben, die abzuwenden.
Wir sehen ja im Grunde ein, dass wir den Wald schützen müssen, dass die Natur ein wertvolles Gut ist. Aber wir wollen auf nichts verzichten und buddeln alles aus dem Boden, was wir zu brauchen meinen. Wie kann das in Zukunft zusammengehen?
Gar nicht. Aber ich finde auch diesen Verzichtsbegriff interessant. Und auch wenn man zurück in die Geschichte guckt, also verzichten wir heute auf Sklaven? Also zumindest haben wir keine bewussten Haussklaven mehr bei uns leben. Wir haben so verdeckte Sklaven, von denen wir gar nicht wissen, dass die irgendwie für unser Wohl arbeiten. Aber es würde ja heute sich keiner mehr einen Sklaven in Anführungszeichen leisten. Und so verändert sich hoffentlich auch unsere Vorstellung davon, was wir als Verzicht ansehen und was wir als ein gutes und solidarisches Leben, solidarisch gegenüber den Menschen im globalen Süden und solidarisch aber auch gegenüber der Natur ansehen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass wir einen Wert sehen können in dem Verzicht, und zwar einen großen.
Ja, durchaus.
Der Wald, den wir ja heute vorfinden, das ist ja gar kein Urwald mehr, zumindest bei uns nicht in Europa. Es ist ein von Menschen geformter und gezüchteter Wald und dazu kommt, dass er vielfach in Privatbesitz ist. Da wird es dann richtig schwierig mit der Rechtsperson. Wie will man den Menschen davon abhalten, jetzt den Nutzen daraus zu ziehen, was einstmals angebaut wurde?
Und da geht's, ja, das finde ich auch eine spannende Frage, wo es auch wieder um so ein Verständnis geht. Was heißt denn Nutzen? Also wenn man sich die Indigenen auch zum Beispiel in Ecuador oder auch an anderen Orten anschaut, dann nutzen die ja trotzdem den Wald, in dem sie leben. Sie nutzen und schützen ihn gleichzeitig. Und das ist natürlich gefährlich, da kann man jetzt auch wieder hergehen und sagen, ja, im Sinne von Greenwashing, wir nutzen ja den Wald. Und vor noch nicht gar so allzu langer Zeit war auch die wissenschaftliche Meinung, dass man den Wald sauber in Anführungszeichen halten sollte, was dem Wald aber eigentlich gar nicht gut. Also man kann beides gleichzeitig, man kann den Wald nutzen und damit schützen. Die Biodiversität ist sogar da am höchsten, wo indigene Menschen leben.
Das Recht der Natur ist real und nicht ideell, sagt die Journalistin Elisabeth Weidt. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen und ich hoffe, wir haben das, was in unserer Macht steht, zur Rettung der Wälder beigetragen. Bleibt mir noch, Sie auf einen Podcast hinzuweisen, der sehr gut zum Thema passt. Es ist das Hörbuch Oben in den Wäldern von Daniel Mason. Darin erzählt er die bewegende Geschichte eines Hauses in den Wäldern von Massachusetts und offenbart damit auch die vielen einzelnen Schicksale, die Geheimnisse und Abgründe der Menschen, die dieses Haus über die Jahrzehnte bewohnt haben. Zu finden in der ARD-Audiothek und da sind wir, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In dieser Woche beteiligt waren Stefan Bücheler, Karen Fuhrmann und Juliane Ort. Ich heiße Ulrich Sonnenschein und wünsche Ihnen noch ein frohes Osterfest.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.